ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Rasante Achterbahnen schrauben ihre Loopings steil in den Himmel.
Bunt glitzernde Karussellpferde drehen sich anmutig im Kreis.
Es riecht nach Pommes, Popcorn und Sonnencreme.
Bis zur kommenden Woche sollen die Bundeskräfte der Einwanderungspolizei, ICE und des Grenzschutzes...
Einwohner protestieren gegen wochenlanges Racial Profiling und aggressives Auftreten der ICE-Agenten.
Mehr Freizeitpark-Idylle geht fast nicht als hier in Dollywood, Pigeon Forge, Tennessee.
Im Hintergrund von Dollywood erheben sich die bewaldeten Gipfel der Great Smoky Mountains wildromantisch irgendwo im amerikanischen Nirgendwo, wo die USA noch eins scheinen mit der Natur und mit sich.
Klimawandelleugner wie Trump betrieben jahrelang die Abschaffung der Gefährdungsfeststellung.
Trump sprach von einem Betrug seiner Vorgänger Obama und Biden.
Zwischen Autoscooter und Wildwasserbahn, Zuckerwattestand und Hotdogbude spielen Livebands, vor allem Country-Music. Man singt gemeinsam mit.
Rene Good stirbt nach 3 Schüssen des ICE-Agenten Jonathan Ross.
In den USA sorgen die Epstein-Files immer wieder für Schlagzeilen und machen der Regierung von Präsident Donald Trump weiterhin Kopfschmerzen.
Fröhlich gelassen stehen die Leute Schlange. 3 Millionen Besucherinnen und Besucher sind es pro Jahr. Keiner drängelt an der Kasse.
Das ist der Vibe von Dollywood, sagen die Menschen in den Reihen. Der Spirit von Dolly Parton.
Man geht nett miteinander um.
Gefragt nach ihrem inneren Dolly-Antrieb, lautet die Standardantwort seit Dekaden meist so.
I'm just a country girl that wanted to do good and thank God I have done good and I'm grateful.
Ich bin nur ein Mädchen vom Land, das Gutes tun wollte. Und mit Gottes Hilfe konnte ich Gutes tun. Dafür bin ich dankbar.
Trotz aller glitzernder und großer Inszenierung einer Diva erzählt sie von sich bescheiden, bodenständig, demütig. Dolly vereint in sich eine ganze Bandbreite und macht es damit vielen Menschen möglich, sich mit ihr zu identifizieren.
Wie aber geht das zusammen? Die Vereinigten Staaten sind in den Schlagzeilen mittlerweile abonniert auf Hiobsbotschaften. Razzien gegen Migranten, Missbrauchsskandale, innen- wie außenpolitisch Zickzack und Hickhack. Die Gräben zwischen Demokraten und Republikanern, Black Americans, Hispanics, Weißen, Baptisten, Evangelikalen, ach, zwischen allen und wegen jedem so groß wie nie.
Und da ist eine Dolly Parton. Sängerin, Schauspielerin, Entertainerin und eben Freizeitparkbesitzerin. Dollywood, die offensichtlich trotz aller gesellschaftlicher Spaltung die Lager eint. Wie kann das sein? Zu ihrem 75. Geburtstag 2021 offenbart Dolly Parton bei Late-Night-Talker Steve Colbert die durchaus auch etwas radikale und selbstironische Seite ihrer Liebe für alle Menschen.
I love you. Whether you like it or not, and I'm gonna love you till I decide to stop.
Dolly kann sich in ihrer liebevollen Art auch einen frechen Ton leisten und wird trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen von so vielen gefeiert. Sie ist Country Music Star und Nationalheilige, moralisches Vorbild, soziales Gewissen, globale Ikone. Zu Dollys Auftritten kommen seit Jahrzehnten junge und alte Republikaner und Demokraten, Hillbillies und Städter, Drag Queens, Queers, Familien mit Kindern samt Opa und Oma, notorische Singles, Gläubige und Atheisten.
Sie braucht bloß ihre Melodie des Herzens anzustimmen.
Wie eine Symphonie, die süßeste Musik, die sie je gekannt habe, singt sie in Heart Song 1995.
Und jede politische, wirtschaftliche, soziale Kluft scheint damit sofort überwunden?
Was macht das eigentlich aus, dass eine Person das, was wir im politischen Leben nicht mehr hinkriegen, im Bereich der Popkultur leisten kann, nämlich die Nation zusammenzuführen?
Fragt auch der Münchner Amerikanist Klaus Benesch. Er beschäftigt sich schon lange mit soziopolitischen Aspekten US-amerikanischer Unterhaltungskultur.
Seine Hypothese? Dolly Partons Charisma beruhe weniger auf einer künstlerischen Kernbotschaft.
Dolly Parton steht wirklich für ganz Amerika.
Dabei, der erste Bühneneindruck ist weit entfernt von tiefgründig oder vielschichtig. Knappe Paillettenkleidchen, die Absätze an den Glitzerpumps gigantesk. Dazu pyramidenhohe blonde Perückenlocken und lange grelle Fake-Fingernägel. Diverse Schönheits-OPs obendrein.
Zu denen Dolly Parton offen steht. Unverblümt plaudert sie in Interviews über ihre prallen Brüste, liefert selbst die besten Witze dazu, berichtet, wie sie einmal bei einem Dolly Parton-Lookalike-Wettbewerb, an dem sie heimlich teilnimmt, verliert. Und das gegen eine Drag Queen. Damit nimmt sie ihrem Gegenüber nicht selten den Wind aus den Segeln, wie am 20. Oktober 2013 in der Sendung 60 Minutes Australia auf Channel 9. Moderator Ray Martin stellt minutenlang Fragen zu Perückenanzahl, morgendlicher Schminkroutinendauer, herausfordernden High-Heels-Momenten, die sie frech charmant so wegbeantwortet. Sie erzählt von glitzernden Kleidern, ihrem Styling, bezeichnet sich als Hinterwäldler-Barbie. Fast schon ein geflügeltes Wort und der Klassiker auf allen Fan-T-Shirts, ihr Ausspruch: Es kostet jede Menge, so billig auszusehen.
Irgendwann, merklich angetan, vergisst der Moderator seine Optikkritik.
Sie dreht das Interview in eine professionellere Richtung und nimmt dem Mansplaining den Wind aus den Segeln.
Offenbar ist Dolly Parton bei allem künstlichen Äußeren, das sie übrigens abgeschaut hat von einer Nachbarin, deren extravaganten Look sie als Kind bewundert hat. In der Tat scheint Dolly Parton so etwas wie die innige dauergute Botschaft zu sein. Das personifizierte, immerwährende Weihnachten.
Vertraut und zugleich überirdisch fremd wunderbar. Oder wie Fans auf ihren Social-Media-Kanälen es formulieren?
Dolly Parton ist eine herausragende Sängerin.
Ein Engel auf Erden.
Ich habe meine Tochter nach ihr benannt.
Sei wie Dolly.
Und Dolly Parton kommt wirklich aus ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen. Ich glaube, was man dabei auch im Hinterkopf behalten muss, ist, dass sie gerade diese Ursprünge nicht irgendwie verdrängt, unterdrückt oder zugedeckt hat im Laufe ihres Lebens, sondern sie hat sich daran wirklich immer wieder erinnert und insofern auch eine Identifikationsfigur für viele Amerikanerinnen und Amerikaner.
Dolly Parton entspricht eins zu eins dem amerikanischen Traum. From rags to riches, vom Tellerwäscher zum Millionär, urteilt Klaus Benesch.
Und dazu kommen wir noch. Sie wird ihren Reichtum später gern freigebig teilen.
Aus dieser Kombination ergibt sich ein ideales Narrativ fürs Publikum. Self-made woman und weibliche Variante von Robin Hood.
Oder anders, Mädchen aus prekären Verhältnissen wird Chartkönigin plus Sozialaktivistin. Sie kann Dollywood-Diva sein und zugleich moralischer Fixstern.
Dolly Parton bespielt dieses ideale Narrativ oft. Zig Top-Ten-Hits schreibt sie im Laufe ihrer langen Karriere rund ums Thema arm, aber glücklich, damals daheim.
Etwa in My Tennessee Mountain Home, veröffentlicht 1973, da ist sie 27 Jahre alt und für die Presse bereits die Country Queen. Es ist die Zeit ihres großen Durchbruchs.
Lebenswegtechnisch also reichlich weit weg von dem, wovon sie hier erzählt.
Sitting on the front porch on a summer afternoon.
Auf der Veranda sitzen an einem Sommernachmittag, den Stuhl an die Wand gekippt und den Kindern zusehen, wie sie mit Maikäfern spielen. Und abends, wenn die Schatten länger werden, den leuchtenden Glühwürmchen nachjagen.
Smoky Mountains Romantik.
Die nicht gelogen wirkt oder aufgesetzt, sondern passend zu Dolly Partons Vita.
Die hat sie inzwischen so oft in Interviews und Büchern beschrieben, dass sie längst amerikanische Haushaltslegende geworden ist.
Dolly Rebecca Parton wird am 19. Januar 1946 in Pittman Center geboren, als viertes von 12 Geschwistern. Ihr Vater, Robert Lee, ist Farmer, lernt nie lesen oder schreiben, hat aber stets ein offenes Ohr für seine Kinder. Genauso Mutter Avie Lee. Die Familie liebt Musik. Irgendwer singt immer oder spielt auf einem Instrument. 1951, mit 5 Jahren, schreibt Dolly ihr erstes Lied, Little Tiny Tasseltop, über eine Puppe, die ihre Mutter aus Maiskolben für sie gemacht hat. Onkel Bill, ein gefragter Berufsmusiker, bringt der jungen Dolly Gitarre spielen bei und nutzt seine Verbindungen.
Mit 11 nimmt Dolly ihre erste Single Puppy Love in einem Studio auf. 2 Jahre danach steht sie zum ersten Mal auf der Bühne in Nashvilles berühmter Grand Ole Opry. Neben Johnny Cash. Onkel Bill kennt auch den.
Dolly singt You Gotta Be My Baby und spielt, als wäre sie geboren fürs Rampenlicht. Es folgen Auftritte auf Volksfesten, in Gemeindehallen und weitere Plattenaufnahmen. Am Tag nach ihrem Highschool-Abschluss steigt Dolly Parton mit einem Koffer in den Bus und verlässt ihr Tennessee Mountain Home. Das Ziel Nashville, die Weltstadt der Country-Musik. Ihr Traum, Sängerin werden.
In ihren ersten Monaten in Nashville klappert sie unzählige Studios und Produzenten ab, nimmt auch die kleinsten Gigs an, vor wenigen Gästen für kaum Geld.
Ihre Songs, und sie schreibt sie alle selbst, und das in rasender Geschwindigkeit mit wilder Begeisterung für Musik und besonders fürs Texten, sind den Studiobossen arg zu traurig. Dolly versucht es in der Tradition, in der sie aufgewachsen ist, mit sogenannten Mountain-Songs, tragisch-legendenhaften Geschichten von Männern, die trinken und Frauen schlecht behandeln.
Radio-Networks und Plattenfirmen winken ab. Erzähl was von dir, Mädchen, was Positives. Und vor allem, zeig uns dein Lächeln, sei atemberaubend.
Auf derlei Wohlgemeintes schreibt Dolly Parton eine Retourkutsche. Dumb Blonde wird 1967 einer ihrer ersten Charterfolge. Auch weil der Text vielen amerikanischen Frauen aus der Seele spricht, die in den Arbeitsmarkt drängen, politisch mitmischen wollen und die keine Lust mehr haben, sich von Männern bevormunden zu lassen. Denk bloß nicht, ich wäre dumm, denn diese Blondine hält keiner zum Narren.
Der Clou? Dolly ist gar nicht echt blond, wohl eher mittelbraun, wie frühe Fotos von ihr zeigen. Nur ihre Perücken sind blond.
Und dumb, also dumm, ist sie genauso keineswegs. Ende 1967, Dolly ist jetzt 21, sagt sie direkt zu, als Country-Star Porter Wagoner sie engagiert für die Porter Wagoner Show, eine national erfolgreiche Fernsehsendung und Roadshow. TV-Erfahrung hat sie keine. I believe we have the right combination. Wagoner mit der blonden Haartolle in den glänzenden Glitzerjacken und gleich glitzernden Glanz-Cowboy-Stiefeln ist 20 Jahre älter als Dolly. Er gibt gern den Gönner. Dabei ist es Dolly, die bald wie am Fließband Songs für die gemeinsame Show komponiert und textet. Titel, die beiden erstrangige Chartplatzierungen bringen. Die Presse jubelt sie hoch zum Traumpaar, nicht nur musikalisch.
Aber Dolly Parton ist da längst verheiratet, mit Carl Dean, einem Bauunternehmer. Die beiden lernen sich an Dollys erstem Abend in Nashville kennen, 1964, vor einem Waschsalon. Sie ist 18 Jahre alt und eben erst mit dem Bus aus den Great Smoky Mountains in einem neuen Leben angekommen. Er ist 23.
Carl Dean hasst Rummel und Publicity.
Aber er liebt Dolly. Nach 2 Jahren in Nashville steht der Vertrag mit ihrer ersten Plattenfirma kurz vor dem Abschluss. Und weil die etwas dagegen haben könnte.
Denn das haben Plattenfirmen und Produzenten zu der Zeit immer, wenn es um aufstrebende junge weibliche Stars geht.
Heiraten Dolly und Carl Dean heimlich kurz vor Vertragsunterzeichnung. Fast 60 Jahre lang, bis zu Carl Deans Tod 2025, werden die beiden zusammen sein. Und skandalfrei glücklich.
Carl Dean ist denn auch Dollys moralischer und finanzieller Rückhalt, als es bei der Porter Wagoner Show zunehmend kriselt. Der Grund, während Porter der Band über die Jahre immer wieder Gehaltserhöhungen gibt, schenkt er Dolly mal Schmuck oder ein Auto. Sie will stattdessen genauso mehr Geld und die Rechte an den von ihr geschriebenen Songs.
Undankbar, meint Wagner. Vielleicht auch noch Mitspracherecht beim Programmablauf? Urlaub für Soloprojekte?
Ja, sagt Dolly und verlässt die Show im Februar 1974 vor Vertragsende.
Porter Wagner verklagt sie deshalb.
Dolly zahlt die Schulden bald zurück, denn anders als von ihm vorhergesagt, hebt ihre Solokarriere ab.
Die Öffentlichkeit erfährt von dem Zerwürfnis erst viele Jahrzehnte später. Da sind die beiden längst versöhnt.
Genauer, Porter ist nicht mehr beleidigt.
Wenn man sich Interviews mit ihr anschaut, also sie ist offen, sie ist zugänglich, man kann mit ihr über alles reden, aber es gibt natürlich auch Grenzen, Dinge, über die sie nicht sprechen will.
Die sie für sich behält, meint der Münchner Amerikanist Klaus Benesch. Keine öffentlichen Skandale, keine coram publico gewaschene schmutzige Wäsche, kein Schlagabtausch mit Kollegen via TV, Radio und Presse. Was sie preisgibt, ob vor der Presse oder in ihren Songtexten, hat gerne den Anstrich des Anekdotischen oder Persönlichen.
Jedoch meist mit kleinen Lücken und Auslassungen, die ihr Publikum mit eigenen Erfahrungen und Wünschen beliebig aufladen kann. Ein wesentlicher Faktor, warum sie bis heute so eine breite und diverse Fanbasis hinter sich versammeln kann, urteilt Ralf von Appen, Leiter des Instituts für Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Sein Lieblingsbeispiel diesbezüglich?
Es ist einer der bekanntesten Country-Songs aller Zeiten, kann man glaube ich sagen, und auch der Signature-Song von Dolly Parton.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man.
Jolene kommt im Oktober 1973 auf den Markt und ist wenig später Nummer 1 der Country-Charts und Nummer 60 der Pop-Charts. Auf der Liste der 200 besten Country-Songs aller Zeiten, die das Rolling Stone Magazine 2024 herausbringt,
auf Platz 1,
Jolene.
Die Ich-Erzählerin weiß, dass ihr Mann auf eine andere wunderschöne Frau steht und fleht in diesem Text jetzt die andere Frau an die Finger von ihrem Mann zu lassen. Und dieses unterwürfige Flehen und das Gespräch von Frau zu Frau auf eine nicht aggressive Art und Weise, das ist mir so fast noch kein zweites Mal in irgendeinem Pop- oder Country-Song begegnet.
Die traurige Ich-Erzählerin in Jolene bittet schlicht: Lass meinen Mann in Ruhe. Du kannst so viele andere haben.
This is a story about an old red-headed girl.
Und inzwischen bekannter Dolly Parton-Kniff: Eine persönliche Note gibt es auch dazu.
Das Vorbild für Jolene sei eine rothaarige Bankerangestellte gewesen, die ihrem Gatten Carl Dean schöne Augen gemacht habe, lautet ihre Standardgeschichte zum Song, wie sie auch in ihrem Buch Star of the Show 2025 schreibt. Und der Name Jolene stamme von einem kleinen Mädchen, das mal um ein Autogramm gebeten hatte für sich.
Dann kommt der Wendepunkt.
Dolly Parton ist inzwischen ein Superstar. Sie jettet zu Konzerten quer über den Globus, dreht Filme. Die feministische Komödie 9 to 5, warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um, macht sie 1980 an der Seite von Jane Fonda und Lily Tomlin auch zur Leinwandlegende, zum Idol der Frauenbewegung.
Doch ein großer Traum erfüllt sich nicht. In den frühen 1980er Jahren muss sich Dolly Parton einer Operation unterziehen, Endometriose. Danach kann sie keine Kinder mehr bekommen. Eine emotionale Achterbahnfahrt folgt. 2 Jahre lang. Depressionen, Selbstmordgedanken.
Dolly Parton hadert mit Gott.
Der antwortet ihr irgendwann im Gebet mit etwas vielleicht unkonventionellen Worten, schreibt sie in ihrem Buch Star of the Show. Sie soll ihren hübschen Hintern bewegen und was aus dem Leben machen. Das tut sie.
Sie kehrt auf die Bühne zurück und stürmt erneut die Charts, sammelt Auszeichnungen, zieht in diverse Halls of Fame ein.
Aber da ist etwas Neues. Etwas kommt nach der Krise dazu.
Man spürt, dass dieser Mensch durch Höhen und Tiefen gegangen ist,
sagt der Wiener Musikwissenschaftler Ralf von Appen.
Dort, wo sie es konnte, hat sie, glaube ich, auch immer versucht, auf die Menschen zuzugehen, mit ihnen zu reden und ihnen zu helfen.
Parallel zu ihrer Rolle als Chartkönigin wird Dolly Parton ab den 1990er Jahren weit offensiver sozial aktiv als bisher. Über ihre Songs und Konzertauftritte hinaus ist sie nun in den Medien sichtbar als Frau mit einer sozialpolitisch gewichtigen Meinung. Und die wird gehört, bis heute. Ob zur Black Lives Matter-Bewegung, zu Frauen, LGBTQ-Themen oder zu Gesundheits- und Bildungsfragen, vor allem wenn es um Kinder geht. Für das tägliche Leben braucht es jede Menge Mut, kündigt die begeisterte Tante und Patin auf einem Konzert ihren Song Brave Little Soldier an. Und weiter? Besonders kleine Kinder brauchen Mut. Dieses Lied ist für meine kleinsten Fans, weil sie manchmal die größten Herausforderungen bestehen müssen. I'm a brave little soldier.
I must be bold and strong. Dolly Parton, inzwischen nach Schätzungen 450 Millionen Euro reich, vermarktet ihre Ideen mit Herzblut, dreht Reels, postet auf Facebook, beschäftigt eine ganze Armada an Mitarbeitenden am Phänomen Dolly. Seit 1995 versorgt ihre Stiftung Imagination Library, die Bibliothek der Vorstellung, mehr als 3 Millionen Mädchen und Jungen aus prekären Familien in den USA, Großbritannien, Irland und Kanada mit kostenlosen Büchern.
Es ist nicht nur die gute Tat, es steckt für sie viel mehr dahinter.
Auf der Website der Imagination Library erzählt Dolly Parton in einem Video, warum.
I created the Imagination Library as a tribute to my daddy. Now he was one of the wisest men I've ever known, but I knew in my heart this inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true.
Die Imagination Bücherei sei zu Ehren ihres Vaters entstanden, sagt sie.
Im Prinzip also eine Art späte Wiedergutmachung dafür, dass ihrem Vater Chancen im Leben verwehrt geblieben sind. Sie sagt, er war der klügste Mann, den ich je gekannt habe. Aber tief in meinem Herzen weiß ich auch, dass er nicht lesen konnte, hat ihn wahrscheinlich davon abgehalten, seine Träume zu erfüllen.
Komisch angezogen, ehrlich, musikalisch top begabt, nett und menschenfreundlich obendrein. Unterm Strich also wirklich Nummer für sich, Country Music Queen und Nationalheilige?
Naja, in Internetforen werfen manche Dolly Parton heute vor, sie sollte politisch Farbe bekennen, angesichts der zunehmenden Gewalt in den USA, des Auseinanderdriftens der Gesellschaft.
Taylor Swift hat das nach langem Zögern gemacht, weitere Stars auch.
Dolly Parton will nach wie vor lieber einen, denn weiter zu spalten. Dollytics statt Politics nennt man das in den USA inzwischen.
Vielleicht ist das feige?
Oder die letzte gemeinsame Bastion, Dolly Magic.
Dolly Parton als Ikone und soziales Gewissen. Ein Podcast von Susi Weichselbaumer. Wenn euch noch mehr zum Thema interessiert, nämlich wie Rockstars die US-amerikanische Gesellschaft prägen, dann hört doch mal in ARD Sounds in die Folge von Radio Wissen rein über Bruce Springsteen und seine Vermessung des amerikanischen Traums. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.